Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute Friedrich Fester zu dem Buch Denken, Lernen, Vergessen. Gesprächspartner ist Günter Lösing. Doch zunächst einige redaktionelle Informationen. Ich muss bei schweren Aufgaben erst was essen, sonst kapiere ich sie nicht. Ich mache meine Aufgaben freiwillig, vor dem Essen. Ich mache die Aufgaben abends, ich esse gern dabei. Ich kann bei offener Tür gut rechnen. Ich muss ganz allein im Zimmer sein. Es muss nur eine zweite Person im Raum sein. Es muss still sein, keine Musik darf laufen. Ich kann nur lernen, wenn der Radio spielt. Diese Antworten gaben, so berichtet Friedrich Fester, 10- bis 11-jährige Münchner Schüler auf die Frage nach ihren Lerngewohnheiten. Sehr verschiedene Antworten, wie Sie gehört haben. Und Fester schreibt im Anschluss an dieses Zitat, in einer einzigen Münchner Schulklasse hätten sich allein schon von den Lerngepflogenheiten her 20 verschiedene Lerntypen ergeben. Lerntyp ist einer der häufiger auftauchenden Begriffe in dem Buch Denken, Lernen, Vergessen, dessen Untertitel lautet, was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn und wann lässt es uns im Stich? Über den Inhalt dieses Buches informieren grob vielleicht am besten einige Fragen, die Fester selbst in seiner Einleitung stellt. Wie groß ist der Einfluss der ersten Wahrnehmungen, Hören, Schmecken, Fühlen eines neuen Erdenbürgers in der Zeit nach der Geburt? Zeichnen die ersten Eindrücke in dem noch wenig geprägten Gehirn eines Säuglings tatsächlich unauslöschliche Spuren für die spätere Entwicklung? Warum kommt ein Schüler bei dem einen Lehrer im Unterricht glänzend mit, bei dem anderen dagegen nicht? Ist er nun dümmer als seine Mitschüler oder hat sein Nicht-Begreifen-Können andere Ursachen? Warum behalten wir manche Dinge nur für Sekunden, andere dagegen ein ganzes Leben lang? Was bedeutet das plötzliche Vergessen bei Prüfungsangst, das Fehlverhalten bei einer Panik? Welche Bedingungen stimulieren, welche hemmen uns beim Lernen? Diese Fragen und andere versucht der Autor zu beantworten. Dr. Friedrich Fester, Biochemiker, ist Gründer und Leiter der Studiengruppe für Biologie und Umwelt in München und Präsident des Bayerischen Volkshochschulverbandes. Das Buch Denken, Lernen, Vergessen ist auch als Begleitband für die gleichnamige dreiteilige Fernsehreihe gedacht, deren letzter Teil vor einigen Monaten ausgestrahlt und deren erster preisgekrönt wurde. Auf einen groben Nenner gebracht, ließe sich das Buch etwa so kennzeichnen, dass, nach Fester, den biologischen Grundlagen des Denkens und Lernens viel zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, dass sie stärker beachtet werden müssen und dass dadurch das Denken und Lernen selbst spürbar erleichtert und verbessert werden könnte.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Soweit die redaktionelle Vorbemerkung, die zwar auch heute vom Redakteur stammt, die aber, da der Redakteur heute zusätzlich die Rolle des Gesprächspartners übernehmen muss, der besseren Unterscheidung wegen mit einer anderen Stimme dahergekommen ist. Ich möchte gleich an diese Vorbemerkung anschließen, Herr Dr. Fester. Sie haben bei unserem kurzen Vorgespräch gestern gesagt, dass Sie mit dem Charakterisierungsversuch am Ende nicht ganz einverstanden seien. Ich habe Sie gestern absichtlich nicht gefragt, wieso. Fangen wir doch heute bitte gleich damit an.
Ja, schön, Herr Lösing. Also ich will nicht sagen, dass er falsch ist, aber er ist mir etwas zu eng, dieser Vorschlag, das Buch so zu interpretieren. Denn wo es mir vor allen Dingen drauf ankommt, ist ja nicht, dass die Menschen mit diesen neuen Erkenntnissen über die Biologie nun schneller lernen, nur noch mehr von der Information, die uns überrollt, in das Gehirn hineinpacken, sondern dass wir von einer unseligen Trennung zwischen Intellekt und Organismus abkommen, dass wir diese beiden wieder zusammenfügen. Ja. Und dann ist eben der Effekt nicht nur, dass man schneller lernt, sondern dass dann das, was man lernt, in einer ganz anderen Weise verarbeitet.
Wir müssen nicht allzu lange über diesen Charakterisierungsversuch reden, aber ich habe natürlich nicht gemeint, das schnellere Lernen, sondern das bessere und das leichtere. Das wäre doch aber dann so etwa in Ihrem Sinn.
Ja, auch nicht ganz, Herr Lösing. Ich würde sagen, die hauptsächlichsten Ergebnisse dieses Lernens sind neben diesem schnelleren, leichteren Lernen und diesem unverkrampften Lernen eben doch vor allem diejenigen, dass der Intellekt nicht mehr vereinsamt ist, dass seine Möglichkeiten nicht mehr beschnitten sind, dass er auf einmal in einer ganz anderen Weise eben mit dem, was man gelernt hat, umgehen kann. Also dasjenige, was man mit dem anfängt, was man lernt, wird dadurch auch ganz anders. Und das ist eigentlich so der, wo man sagen, das das Ziel, was ich mit diesen Mitteln hauptsächlich erreichen will.
Ja, das wäre dann also ganz offensichtlich etwas, was nicht nur auf die Schule, auf das schulische Lernen bezogen wäre, sondern beispielsweise auch das gesamte Umgehen der Menschen miteinander erleichtern könnte, wenn dieses Ziel, von dem Sie sprechen, erreicht werden kann.
Ganz richtig, Herr Lüthung.
Herr Dr. Fester, Ihr Buch lässt sich offensichtlich ganz klar in zwei verschiedene Teile einteilen. Der erste wäre der Versuch, das wiederzugeben, was auf dem Gebiet der Gehirnforschung der neueste Stand der Erkenntnis ist. Mhm. Der zweite Teil bestände daraus, wie man diese Erkenntnisse, die zum Teil gesichert sind, zum Teil noch nicht ganz gesichert sind, in der schulischen Praxis, in der Lebenspraxis anwenden könnte. Der erste Teil gliedert sich wiederum in drei Teile. Im ersten befassen Sie sich mit dem Aufbau, mit der Struktur des Gehirns. Mhm. Im zweiten mit den Speicherungsvorgängen, die beim Gedächtnis eine wesentliche Rolle spielen. Im dritten mit den Wechselbeziehungen zwischen dem Gehirn und dem restlichen Organismus. Ich würde vorschlagen, dass wir uns mit dem vierten Teil befassen, dass wir versuchen, den vierten Teil grob nachzuvollziehen. Da wird natürlich von Fall zu Fall, dann werden Ergebnisse, Erkenntnisse aus den ersten drei Teilen mit eingehen müssen. Sie schreiben beim Übergang zwischen dem großen ersten Teil, der Wiedergabe der Erkenntnisse, und dem zweiten, Überlegungen über die Anwendung, dass die wesentliche Erkenntnis des ersten Teils sei, dass kein Gefühl, kein Gedanke für sich allein existiere, sondern immer von biologischen Vorgängen in unseren Körperzellen begleitet sei. Mhm. Jeder Versuch, schreiben Sie, geistige Prozesse von biologischen Prozessen abzutrennen, führt daher zu reinen Spekulationen, die der Natur der Sache widersprechen und deshalb in Verkrampfung enden müssen. Jeder Versuch, den Geist isoliert zu betrachten, befreit ihn also nicht etwa, sondern verstümmelt ihn, weil man damit seine lebendige Grundlage verleugnet und ihm so seine eigentlichen Entfaltungsmöglichkeiten entzieht. Der letzte Teil, der zweite Teil dieses Buches, ist überschrieben die Katastrophe der schulischen Praxis, und darin wiederum nimmt den meisten Raum das ein, was Sie als das Netzwerk vom Lernen bezeichnen. Bevor wir jetzt auf Einzelheiten dieses Netzwerkes eingehen, hätte ich gern von Ihnen etwas gehört über diesen Begriff selbst. Ich finde also, der Begriff Netzwerk in Verbindung mit Lernen ist zumindest ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, das ist richtig. Er stammt ja nun auch wiederum aus dem Biologischen, nicht? Denn wir betrachten auch in der Medizin leider viele Dinge, die miteinander vernetzt sind, nicht vernetzt. Etwa, was die Hormone tun und das, was man dann vorher gedacht hat oder dabei denkt. Oder was wir mit der Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff anfangen, unter ganz bestimmten Situationen, sei es Stress, sei es Freude, sei es Faszination. Diese ganzen Begriffe, die ich jetzt genannt habe, die werden ja eigentlich immer völlig getrennt behandelt. Das eine gehört in den Bereich der Psychologie, das andere der Philosophie, das dritte der Anatomie, nicht? Sind aber in Wirklichkeit bei einem Funktionieren in der rauen Wirklichkeit eben sehr stark vernetzt.
Ja, und das Eingehen darauf wird etwa in der Praxis beim Lernen fast sträflich vernachlässigt.
Das kann man wohl sagen, ja.
Bevor wir jetzt anfangen, uns mit Details dieses Netzwerkes zu befassen, der Hinweis an Sie, meine Damen und Herren, der Ihnen sicher geläufig ist, dass Sie sich wie jeden Sonntag mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen können. Sie können das tun, indem Sie uns hier in Saarbrücken anrufen. Die Nummer unseres Studios ist 60 26 26, die Vorwahl von Saarbrücken 0681. 0681 60 26 26. Wir haben ein kleines Handicap, über das wir hoffentlich hinwegkommen, meine Damen und Herren, dass nämlich das Buch Herrn Dr. Festers A. mit einer Fernsehreihe verbunden ist, die natürlich wesentlich vom Bild her lebt, und dass B. auch im Buch die Möglichkeit besteht, Bilder einzubringen, grafische Darstellungen, Fotos, Skizzen und so weiter. Das können wir leider nicht. Wir hoffen, dass es uns auch nur akustisch gelingt, einigermaßen anschaulich zu bleiben. Der erste Begriff innerhalb des Netzwerkes vom Lernen ist der Begriff des Grundmusters, und darunter steht in Klammern Lerntyp. Damit kommen wir auch gleich zum ersten Teil des Buches zurück, nämlich auf Erkenntnisse über Struktur und Aufbau des Gehirns. Was ist unter dem Begriff Grundmuster bzw. Lerntyp zu verstehen?
Sie fragen jetzt mich.
Ja, so war es gedacht.
Ja, es ist so, dass ich bei dem ganzen Buch ja eigentlich keine neue Theorie oder eine neue Lehre oder eine Ideologie verbreiten will, sondern ich habe eigentlich hier nur auf biologische Vorgänge hingewiesen, die mir eben als Biologe bekannt waren, daraus zwangsweise Konsequenzen gezogen und war dann erstaunt, wie wenig davon eigentlich bekannt ist, auch in den pädagogischen Hochschulen. Und diese erste Frage, die Sie also hier stellen, nach dem Grundmuster, die scheint mir schon mal sehr entscheidend zu sein. Es ist nämlich im Allgemeinen überhaupt nicht bekannt, dass die Hardware des Gehirns, also diese richtigen anatomischen Verdrahtungen, da laufen ja die Impulse entlang, die elektrischen Impulse, und da wird auch gespeichert, dass die in einer außerordentlich frühen Zeit festgelegt werden. Also in einer Zeit, die, wo man normalerweise einen Menschen als völlig passiv einordnet, in der Zeit des Säuglings, wo man glaubt, naja, also was der jetzt geistig mitkriegt, das ist nicht spürbar. In Wirklichkeit aber finden in diesen ersten 3 Monaten, findet da ein ganz eigenartiger Vorgang statt. Die ganze Außenwelt, die das Kind in dieser Zeit erlebt, die verarbeitet es nicht geistig, sondern anatomisch, kann man sagen. Das heißt, das Gehirn formiert sich, bildet sich nach dieser Außenwelt aus, legt also 3 Monate lang eine Art von Hardware, von Verdrahtungen, Verzweigungen, Verknüpfungen, auch die Anzahl der Gehirnzellen spielt dort eine Rolle, fest. Und zwar aus einem ganz guten Grunde. Die Natur weiß natürlich vorher nie, wo diese Lebewesen, die sie ja schon vor Millionen Jahren programmiert hat, nun einmal auftreten werden, in welche Umwelt sie hineingeboren werden. Was macht sie also? Sie erlaubt diesen Lebewesen, wenigstens eine kurze Zeit nach der Geburt, diese äußere Umwelt in sich einzugravieren, um dann, wenn sie in diese Umwelt hineingesetzt wird, mit dieser vielleicht völlig fremden Umwelt zunächst, dann besser fertig zu werden. Das scheint also dieser Impetus zu sein, der dahinter steckt.
Ja, es ist also offensichtlich keineswegs so, dass, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, sein Gehirn fertig ist.
Nein, da ist ein Teil fertig, das, was durch die Erbanlagen eben vorgeprägt ist. Aber dann wächst das Gehirn noch etwa 3 Monate lang und verzweigt sich aber wirklich genau nach den Eindrücken, die man von außen empfängt. Das kann man ja in Tierversuchen noch nachvollziehen.
Ist natürlich ungeheuer schwer, sich vorzustellen. Da liegt so ein Säugling zwischen der Stunde 0 und dem dritten oder vierten Monat in seiner Wiege, kriegt eine ganze Reihe von Einflüssen mit, kann eigentlich noch nicht denken, das ist wahrscheinlich laienhaft ausgedrückt. Und das, was er wahrnimmt, was er sieht, was er hört, geht direkt anatomisch in das Gehirn ein und macht dieses Gehirn so, wie es dann sein ganzes Leben lang bleibt. Denn irgendwann hört es doch vermutlich auf, nicht? Nach diesen 3 Monaten ist das Gehirn dann tatsächlich endgültig fertig.
Weitgehend fertig, nicht? Weil das geht nur so ein ganz klein bisschen weiter, vielleicht bis 2 Jahre oder so. Aber wenn Sie da so Gehirnschnitte beobachten, wo man ja auch die Verzweigung sieht, dann kann man also zwischen einem 3 Monate alten Gehirnschnitt kaum noch unterscheiden. Das sind also fast genauso viele Vernetzungen wie nach 2 Jahren. Dagegen zwischen 3 Monate und Geburt, das ist also phänomenal der Unterschied. Den habe ich auch abgebildet.
Und diese Grundmuster, Herr Fester, sind auch innerhalb einer Zivilisation verschieden.
Ja.
Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass, sagen wir, ein Südseeinsulaner, der in einer völlig anderen Umgebung aufwächst, der beispielsweise auch wesentlich mehr Hautkontakt mit seiner Mutter hat, wie wir etwa einer anderen Sendung dieser Reihe entnehmen konnten, dass der tatsächlich ein ganz anderes Grundmuster entwickelt. Aber hier innerhalb unserer Zivilisation würde man doch annehmen, dass das Grundmuster eigentlich ziemlich gleich ist.
Das haben wir auch gedacht. Und dann haben wir natürlich in unserer Studiengruppe eine Menge Tests gemacht und waren völlig platt. Was sich zum Beispiel in einer Vorstadt von München in Pasing bei gleicher Einkommensklasse, gleichen Wohnverhältnissen und auch sonst gleicher Mentalität von Leuten, also meinetwegen die Eltern einer bestimmten Klasse, die ja auch alle ziemlich im selben Alter waren, was sich da für Unterschiede herausstellten. Das ist fast nicht zu glauben.
Ja.
Allein so, was Sie eben nannten, der Hautkontakt, ja, der variierte da von weniger als 5 Minuten pro Tag bei dem einen Kind bis zu 3,5 Stunden pro Tag. Nicht? Was das bedeutet, können Sie sich vorstellen.
Ja. Lassen Sie sich denn 1 oder 2 Beispiele angeben darüber, wie sich diese verschiedenen Grundmuster später äußern?
Nein, Herr Lösing, das ist eine große statistische Aufgabe, die ja noch gar nicht begonnen hat. Wir können lediglich aus Tierversuchen schließen, wo man eben auch Ratten und Kätzchen und was nicht alles in einer einseitigen Umgebung meinetwegen belassen hat, wo man ihnen ganz bestimmte Formen nur angeboten hat und nachher im Gehirn nachgeschaut hat, hat sich da irgendetwas anders entwickelt. Und das ist in der Tat der Fall. Das sind zum Beispiel, wenn man also Ratten keine Farben oder überhaupt keine visuellen Eindrücke hinterlässt, dann ist die Zahl der Gehirnzellen in den Sehfeldern nur 1/14 derjenigen Zahl, die die anderen normalen Ratten haben. Und auch nachher die Äußerung natürlich dieser Tiere ist so, dass sie mit der Umwelt kaum zurechtkommen.
Ja. Mir fällt ein Beispiel ein, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das genau an diese Stelle gehört, das Beispiel von den Katzen, die man nur in einer Umgebung hat aufwachsen lassen, in den ersten Wochen ihres Lebens, glaube ich, die lediglich aus senkrechten Linien bestand.
Mhm.
Und diese Katzen hat man dann danach in eine Umgebung verfrachtet, die nur aus waagerechten Linien bestand. Und diese Katzen waren völlig desorientiert und konnten mit dieser Umwelt nichts mehr anfangen. Wäre das ein Beispiel für ein solches Grundmuster?
Ganz richtig, ja.
Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal sagen, dass Sie sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen können. Unsere Telefonnummer ist 0681 60 26 26. Hören wir bitte den ersten Anruf.
Ich habe an Herrn Fester folgende Bitte. Und zwar zu den biologischen Grundlagen, dass er vielleicht mal erläutert, wie die assoziative Speicherung im Gehirn funktioniert. Vielleicht ist das in dem Buch schon erklärt, aber ich habe das nicht gelesen. Vielleicht wäre es für andere Hörer auch interessant. Und dann würde mich interessieren, inwieweit es möglich ist, sowas auch technisch nachzumachen, also den assoziativen Speicher. Und dann würde mich interessieren, in Bezug auf das Vergessen, wie es überhaupt möglich ist, zu vergessen, wenn irgendetwas schon in dem Langzeitgedächtnis gelandet ist, wie das passiert, wie das dann verschwindet.
Ein Hörer, der offensichtlich Ihr Buch schon gelesen hat. Wir kommen jetzt natürlich etwas in das übliche Dilemma dieser Sendung. Wir können auf der einen Seite versuchen, halbwegs eine Art von Konzept durchzuhalten, auf der anderen Seite auf Hörerfragen einzugehen, obwohl sie im Moment nicht direkt in den Ablauf passen. Ich würde aber doch sagen, da es sich um Fragen an den Autor handelt, geben wir den Hörerfragen Vorrang. Bitte antworten Sie darauf die Frage.
Das würde ich auch unbedingt
auf die beiden
sagen.
Fragen.
Also Konzept sollten wir hier völlig vergessen, heute, finde ich. Das waren nun eigentlich drei Fragen, nicht? Einmal die Frage nach der assoziativen Speicherung, wie die funktioniert. Ja. Und die spricht ein gewisses Unbehagen an, was ich bei dem bisherigen Gespräch hatte. Denn es sieht natürlich nach dem, was wir jetzt sagten, so aus, als ob nach drei Monaten also ist der Zug abgefahren, nicht wahr? Und wir haben gar keine Möglichkeit mehr, irgendetwas nur in uns zu ändern. Ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Denn mit dieser Hardware kann man, genau wie ein Computer mit seiner Hardware, natürlich alles Mögliche programmieren.
Darf ich kurz dazwischen, Herr Dr. Fester? Ja. Der Begriff Hardware fällt jetzt zum dritten oder vierten Mal. Wir sollten, glaube ich, ganz kurz sagen, etwas, was mir zum Beispiel auch noch längst nicht so geläufig ist. Was ist der Unterschied zwischen Hardware und Software? Beide Begriffe kommen ja häufig im Computerwesen vor und ließen sich grob mit Hardware und mit Weichware übersetzen. Können wir vielleicht zwei Sätze dazu sagen?
Ja, das ist eine sehr gute Übersetzung. Es sind also Worte, die stimmen eigentlich genau mit dem überein. Ja. Hard ist also Eisen, ist Metall, nicht wahr? Sind also, wenn Sie so wollen, die Drähte, die Verlötungen, die Verschaltungen. Und die Software ist alles das, was nicht Maschine ist, also was man an Programmen, an Ideen, an Inhalten nun da hineinspeichert. Ich glaube, das reicht eigentlich schon.
Nicht? Und diese Hardware ist also nach den drei Monaten abgeschlossen. Alles, was dann kommt, spielt sich im Bereich der Software ab.
Spielt ganz richtig.
Und da spielt sich natürlich noch ungeheuer viel ab.
Selbstverständlich. Und man kann natürlich, je nachdem wie und wo man nun die ankommenden Informationen einordnet, ob man das geschickt oder ungeschickt oder gegen unsere Biologie, gegen die Hardware macht oder mit ihr, aus derselben Hardware nun ein sehr gutes Denken nachher hervorbringen oder ein sehr schlechtes. Nicht? Das möchte ich also gleich mal vorausschicken. Ja. Also wieder zurück zu der Frage assoziative Speicherung. Es ist so, dass wir im Gehirn selbstverständlich durch die Hardware und auch durch indirekte Verknüpfungen dann später verschiedene Gebiete miteinander verknüpft haben, wie zum Beispiel alles, was wir über das Fühlen, über das Anfassen in uns hineinbekommen, ist selbstverständlich auch ein bisschen mit dem verknüpft, was wir sehen und das wieder mit dem, was wir hören. Sodass wir bei einem bestimmten Geräusch immer auch etwas mit sehen und immer auch wieder etwas mit fühlen. Mehr oder weniger gut, je nach Hardware und nach Software. Sodass wir auch in fremden Gebieten eine gewisse Assoziation mitschwingen lassen, in dem Moment, wo die angesprochen wird. Das sind also, man kann sagen, das sind Resonanzphänomene. Also so, wenn Sie eine Saite anschlagen und eine andere hat zufällig dieselbe Länge, die schwingt dann mit. Ja. Und solche Saiten haben wir eben an verschiedenen Stellen unseres Gehirns, die schwingen jeweils mit, wenn die Schalter nicht blockiert sind. Also wenn der Fluss im Gehirn gut läuft, was zum Beispiel bei Stress ja nicht der Fall ist. Und diese assoziative Speicherung, die wir auch in der Praxis erproben und die außerordentlich günstige Resultate beim Lernen ergibt, bedeutet einfach, dass wenn wir einen Lerninhalt über diese vielen Kanäle, also mit mehreren Assoziationen verknüpft lernen, dass wir dann natürlich viel größere Partien des Gehirns mit einbeziehen und deshalb auch viel mehr Glück haben später, wenn wir danach fragen, diesen Lerninhalt abzurufen. Wir treffen ihn einfach, die Treffsicherheit ist einfach größer, nicht?
Ja. Es lässt sich aber wahrscheinlich noch nicht genau und jeweils im Einzelfalle sagen, welche bestimmte Assoziation dazu führt, dass ein bestimmter Lerninhalt jetzt sehr wahrscheinlich gut behalten wird.
Ich finde, das ist auch eine Frage, die mit dem Lerntyp zusammenhängt. Das kann man als Schüler oder als Lernender, wir arbeiten ja auch sehr viel in der Erwachsenenbildung, das kann man herausfinden, welche Assoziationen für einen selbst ein sehr bequemer Eingangskanal ist und wo man möglichst immer alles Mögliche aufhängen sollte.
Ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage noch richtig im Kopf habe. Ein Teil war, glaube ich, ob man das auch technisch nachmachen
kann. Ja, das ist korrekt. Das ist gefragt worden. Das kann man. Es ist so, dass die bisherigen, es dreht sich also die Frage nach entsprechenden Computern, ja, nicht? Dass die bisherigen Computer, die ja fast alle Digitalcomputer sind, also binäre Computer, die nur zwischen Ja und Nein unterscheiden, stimmt, stimmt nicht, ja? Dass diese Computer zu einer assoziativen Speicherung kaum fähig sind. Man hat aber dem Gehirn Computer nachgebaut, an der Universität von Kent zum Beispiel, wo man versucht hat, dieses assoziative Speichern zu nutzen. Das ist natürlich sehr schwer, denn eine Assoziation ist ja immer eine Art von Analogie, die in den Details überhaupt nicht übereinstimmt, sondern nur in einem wesentlichen Merkmal. Und wesentliche Merkmale können nun leider unsere normalen Digitalcomputer nicht erkennen. Die können nur sagen, es stimmt haargenau oder es stimmt nicht. Ja? Sodass man Computer konstruierte, die über Analogverfahren, über Beispiele, auch mit einer Art von Retina, in der Tat in der Lage waren, assoziativ zu speichern. Das gibt's also.
Ich habe also offensichtlich eine falsche Hochachtung vor Computern, die im Wesentlichen daher kommt, dass ich sie nicht verstehe. Aber es scheint doch so zu sein, dass im Vergleich zum menschlichen Gehirn ein Computer noch ein fürchterlich grobes Instrument ist. Oder sehe ich das falsch?
Sicher. Und diese Hochachtung, die da bei den Computern falsch ist, die ist ja in vielen Fällen der Fall. Bei den ganzen Wissenschaftlern schon nicht, ja. Hat man diese Hochachtung vor denen, weil man sie eben nicht versteht, weil sie in ihrem Jargon sind. Und genauso ein Jargon hat natürlich der Computer, nicht?
Das braucht wahrscheinlich einen längeren Gewöhnungsprozess, als er jetzt schon vorhanden ist.
Das ist richtig, ja.
Ich muss jetzt wieder fast passen. Der dritte Frageteil
ich hab's zielte mir notiert,
auf, Sie haben es da,
ja,
auf
das
vergessen,
da,
glaube ich.
Das war es vergessen. Und zwar, wie ist es möglich, aus dem Langzeitgedächtnis etwas zu vergessen? Ganz knapp kann man das damit beantworten. Es gibt zwei Arten von Vergessen. Ein echtes Weg sein, echtes Auslöschen, das passiert alles vor dem Langzeitgedächtnis. Also wenn aus dem Ultrakurzzeitgedächtnis etwas nicht übernommen wird in den Kurzzeitspeicher, wenn es also noch in einer Art von elektrischer Information war, die dann abklingt, aber nicht entnommen wird, die ist weg. Da können Sie noch so suchen, die finden Sie nirgendwo.
Ja.
Dagegen gibt es natürlich ein Vergessen, welches eher mit einem Verschütten gleichgesetzt werden kann. Also die Information sitzt irgendwo, aber es sind andere, kräftigere Bahnen inzwischen gebildet, die, wenn Sie nach dieser Information fragen, einfach wie eine Art von Umleitung, nicht wahr, die man automatisch immer geht, einfach nicht die Anfrage dorthin gelangen lassen. Man findet also diesen Stoff nicht mehr, weil andere Bahnen einfach viel leichter sind. Man findet immer eine andere Antwort, aber nicht die, die man eigentlich sucht. Das ist noch da. Und das zeigen ja auch Experimente der Hypnose und der Tiefenpsychologie, nicht wahr, dass man solche vergrabenen, aber gespeicherten Informationen aus dem Langzeitgedächtnis mit bestimmten Tricks wieder abrufen kann.
Ja. Eine offensichtlich sehr ergiebige Frage. Wir sollten jetzt, bevor wir die beiden nächsten Anrufer abrufen, noch kurz auf die Begriffe Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis eingehen, um da ein bisschen Information vorwegzugeben.
Ja, früher gab es eigentlich nur das, so vor 10 Jahren sprach man nur vom Kurzzeit- und vom Langzeitgedächtnis. Und mittlerweile kann man also diese Dreiteilung machen. Die drei Speicherarten in unserem Gehirn unterscheiden sich auch eben materiell sehr stark voneinander. Das Ultrakurzzeitgedächtnis ist ein Gedächtnis, was so einige Sekunden anhält. Wissen Sie, wenn Sie eine Telefonnummer nachschlagen und wählen dann, nicht diese Zeit, wo Sie also nicht mehr ins Telefonbuch zu gucken brauchen, abzulesen, dann haben Sie sie noch im Kopf, Sie wählen dann und in dem Moment, wo meinetwegen das Besitzzeichen ertönt und Sie müssten jetzt nochmal wählen, dann können Sie es schon vergessen haben, nicht? Wenn es so über 10 Sekunden rausgeht. Ja. Das ist das Kurzzeit, das Ultrakurzzeitgedächtnis.
Ich fand Ihren Vergleich mit dem Autofahren ausgesprochen plastisch. Das Ultrakurzzeitgedächtnis hat ja auch die wesentliche Funktion, dass bestimmte Sachen eben nicht bedacht und dass nicht darüber nachgedacht wird, sondern dass bestimmte Sachen dann automatisch ablaufen.
Ja, nicht gedacht werden sollen, nicht? Ja. Einfach um uns vor zu viel Information zu schützen. Das ist also eine Art Filter. Alles, was nebensächlich ist, was nicht bewusst abgerufen wird, soll ja auch wieder verschwinden.
Ja. Gedächtnisart 1, Ultrakurzzeitgedächtnis.
Vielleicht darf ich noch hinzufügen, ja. Es ist also ein elektrischer Vorgang. Es laufen also Ströme, elektrische Ströme im Gehirn, ohne dass viel substanziell passiert, also dass viel Substanz oder so dabei im Spiel ist.
Und das ist beim Kurzzeitgedächtnis bereits anders?
Ganz anders. Beim Kurzzeitgedächtnis werden diese Ströme benutzt, um Stoffe herzustellen, um Substanz zu machen. In unseren Zellen, in diesen Neuronen. Diese Ströme bewirken also dann in den Zellen eine Synthese, eine richtige chemische Synthese, und zwar von Nukleinsäuren. Aber auch Stoffe, deshalb nicht Langzeit, sondern nur Kurzzeitgedächtnis, auch Stoffe, die wieder zerfallen können. Aber die vielleicht eine halbe Stunde, auch vielleicht Stunden, aber nicht viel länger am Leben bleiben.
Sie vergleichen es, glaube ich, mit einem fotografischen Negativ. Das, was ja, geschieht das ist, innerhalb des Kurzzeit.
Ja, das hinkt natürlich alles, solche Vergleiche. Nicht? Aber vielleicht hilft es ein bisschen, das stimmt. Also ein Negativ, was noch unfixiert ist. Aber es ist ja substanziell da, nicht wahr? Die Silberpartikelchen sind tatsächlich geschwärzt, nicht? Es ist da, aber es ist nicht fixiert. Es kann also wieder verblassen.
Ja, das Ultrakurzzeitgedächtnis dauert einige Sekunden, das Kurzzeitgedächtnis 20 Minuten. Ja. So lange dauert es, bis die Matrize, von der Sie sprechen, hergestellt ist. Und danach käme dann das Langzeitgedächtnis.
Ja, und das ist auch wieder stofflich, aber es sind wahrscheinlich ganz andere Stoffe. Es sind keine Nukleinsäuren, sondern wiederum Kopien, Matrizen, die von diesen Nukleinsäuren gebildet werden, und zwar Proteine, also das, was wir im Fleisch und in den Eiern haben, ja. Nicht nur eben bestimmte Formen von Proteinen oder Peptiden, also kleine Proteine.
Und diese chemischen Substanzen werden dann regelrecht im Gehirn abgelagert?
Ja, und die zerfallen auch nicht mehr, während diese Nukleinsäurenmatrize, die ist nicht so stabil, die scheint offenbar wieder zu zerfallen.
Ich glaube, die Information war nötig, meine Damen und Herren, hören wir doch jetzt bitte die nächsten beiden Anrufe.
Immer wieder hört und liest man in letzter Zeit die Forderung, umzudenken. Umzudenken vom linearen, kausalen zu einem analogen oder vernetzten Denken. Auch Sie, Herr Dr. Fester, fordern dieses Umdenken und sprechen dazu noch von einem kybernetischen Denken. Als Laie nun weiß man mit solchen Formulierungen nichts Rechtes anzufangen. Sie kennen doch sicher ein Beispiel, an dem lineares, vernetztes und kybernetisches Denken klargemacht werden kann.
Der Begriff Begabung ist bisher nicht gefallen.
Auf was? Ich antworte mal zuerst.
Ich würde sagen, fangen wir mit dem Netzwerk an, mit der Kybernetik.
Ja, ja. Der Hörer spielt hier auf eigentlich die Hauptarbeit unserer Studiengruppe an. Wir haben ja darüber auch ein Buch herausgegeben, das kybernetische Zeitalter. Und im Grunde genommen ist das ja der Boden, auf dem diese ganze Arbeit, die wir hier leisten, gedeiht. Und er hat völlig recht, nicht wahr? Worte wie Kybernetik, die erinnern also an Computersprache und man kann nichts Rechts damit anfangen. Es gibt leider kein Einzelwort, mit dem man also Kybernetik in diesem Sinne erklären könnte. Es sei denn, indem man es übersetzt. Kybernetik kommt ja aus dem Griechischen von Kybernetes und das ist das griechische Wort für Steuermann. Da ist also einer, der in einem kleinen Ruder steht und steuert und ein Riesenschiff dadurch wo ganz anders hinbringt. Und zwar, indem man nur mit der Hand ein Steuer bewegt. Wenn Sie dieses selbe Schiff auf direkte Kraftmeier-Art, wie wir das in unseren Technologien heutzutage ja tun, irgendwo anders hinbringen wollen, dann würden Sie dieses Schiff anhalten, Sie würden es herausheben mit einem Kran und dann da hinsetzen, wo es hingehört. Also das ist so der Grundunterschied zwischen kybernetischen, also mit geringen Kräften steuernden Vorgängen und solchen, die eben technokratisch laufen. Das heißt, dass man oder die einfach Kraft mit Gegenkraft erstmal kompensieren und dann mit viel weiterer Kraft und Energie nun diesen Gegenstand woanders hinbringen.
Haben Sie denn ein plastisches Beispiel, nachdem der Hörer fragte, das den Unterschied zwischen linearem, kausalem Denken auf der einen Seite und kybernetischem Denken auf der anderen klar macht?
Ich habe so viele Beispiele, dass es jetzt, wie das üblich ist, dass sie sich alle gegenseitig auslöschen. Ja. Der typische Vorgang der Interferenz im Kopf.
Nein, ich habe
wenn ich ein bisschen nachdenken darf, werde ich eins finden.
Ich habe eins gehabt, ich komme jetzt aber nicht drauf. Mein lineares Denken wird zum Beispiel auch angegriffen, ist das falsche Wort, aber für nicht zweckmäßig gehalten, etwa bei bestimmten Problemen in Entwicklungsländern, dass man, wenn Bauern eine bestimmte Getreideart nicht anbauen können, dass man dann gezielt einen Dünger einsetzt, der dazu führt, dass diese Getreideart dann doch wächst, dass man aber dadurch, da das linear und kausal vor sich geht, genau den gegenteiligen Effekt erzielen kann, weil andere Faktoren hineinspielen, die für die Gesamtwirtschaft dieses Landes dann einen negativen Effekt haben.
Richtig, ich meine, wenn wir das ist natürlich die Ebene, auf der man am ehesten Beispiele finden kann, auf einer etwas höheren Ebene. Nämlich, dass man dann linear kausal denkt, wenn man irgendein Produkt herstellt zu einem bestimmten Zweck und nicht nach rechts und links schaut, sondern dieses Produkt macht, also wie Sie jetzt meinetwegen das Düngebeispiel gegeben haben. Kybernetisch, wenn ich das dann als Gegenbeispiel dazu sagen darf, heißt, dass man, wenn eine Fabrik irgendetwas produziert, sich klar macht, wo steht diese Fabrik, gibt es da andere Fabriken in der Nähe, die vielleicht die Abfälle dieser Fabrik benutzen können. Indem man sich klar macht, das Ganze ist ein großes System, wo auch schließlich die Frage der Arbeitsplätze mit zusammenhängt, ob die Leute, die dort arbeiten, über lange Strecken fahren müssen oder ob sie, was ja auch wiederum Nachteile mit sich bringt, ob man hier zersiedeln soll oder nicht. Alles Fragen, die immer wieder in verschiedene Bereiche hineingreifen, jedoch bisher bei unserem ganzen Ressortdenken immer nur einzeln behandelt werden. Nicht? Man fragt sich immer nur, was macht diese eine Fabrik? Ist sie umweltfreundlich oder nicht? Fragt aber nicht danach, inwieweit kann man das vielleicht kombinieren und davon profitieren.
Ja, der Begriff Umwelt, der Bereich Umwelt scheint ja leicht ein weiteres Beispiel zu liefern, dass man also andere Faktoren auch mit ins Spiel bringen muss, dass man, wenn man bestimmte Sachen aus dem Boden herausholen will, dass man zunächst vielleicht denkt, wir müssen jetzt sehr viel Kunstdünger reinstecken, dann wachsen diese Sachen vielleicht besser, diese Früchte vielleicht besser, aber gleichzeitig macht man langfristig eben den Boden, die Umwelt dadurch kaputt. Wäre doch vermutlich auch ein Beispiel für mehr Faktoren, die in das Denken einbezogen werden müssten.
Eben, die ganzen Fragen des Recycling spielen damit hinein. Ja. Recycling heißt ja also ein geschlossener Kreislauf. Und es ist so, dass die Kybernetik ja eigentlich die Wissenschaft der Regelkreise ist. Und ein Regelkreis heißt, dass wir eine Ursache haben, die zu einer Wirkung wird. Und auf einmal wird natürlich diese Wirkung wieder zu einer erneuten Ursache und kann die ursprüngliche Ursache wieder verändern. Wir haben also richtige Kreisprozesse, die alles andere sind als linear. Das lineare Denken bedeutet, wir wollen einen bestimmten Zweck erreichen mit einem Mittel. Beim kybernetischen Denken wollen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, mit möglichst wenig Energie.
Ja. Die zweite Frage stellte als Behauptung quasi schlicht in den Raum, dass das Stichwort Begabung bisher nicht gefallen sei.
Das ist doch gefallen. Nicht als dieses Wort, aber angedeutet. Und zwar habe ich die Erbanlagen erwähnt, die natürlich bis zum Embryonalstadium, also bis zur Geburt, das Gehirn sehr stark mitprägen. Sodass wir dort auf jeden Fall von den Erbanlagen her bestimmte Verdrahtungen vorliegen haben, die bei dem einen besser, bei dem anderen schlechter ausgebildet sind.
Ja, sodass, wenn Sie schreiben, dass wenn ein bestimmter Lerntyp einen Lehrer nicht versteht, der auf einen anderen Lerntyp zielt, dass dieser Schüler dann nicht etwa dumm sein müsse, dass auf der anderen Seite aber doch Unterschiede da sind zwischen dem, was an Ererbtem im Gehirn vorhanden ist. Also die verschiedenen Lerntypen erklären nicht alles, sie können aber sehr viel erklären und das Eingehen darauf kann insgesamt nützlicher sein.
Ja, ich muss noch hinzufügen, dass die Begabung natürlich nicht nur auf dem ererbten Material, sondern selbstverständlich auch auf der Hardware der ersten 3 Monaten beruht, nicht wahr? Das ist ganz klar. Sodass also von einer Chancengleichheit in diesem Sinne überhaupt keine Rede sein kann.
Und auf dem, was nach diesen ersten 3 Monaten dann passiert, beruht sie auch noch oder dann nicht mehr?
Nein, das wäre eigentlich
das viele aus dem Begriff Begabung hinaus.
Ja, das wäre dann die Nutzung der Begabung, dass die eben schlecht oder gut sein kann. Man kann aber auch aus einer spärlichen Begabung sehr viel machen, wenn man sie gut nutzt, wenn man sie gut einsetzt. Sehr viel mehr vielleicht als aus einer sehr guten Begabung, wenn sie nicht entwickelt wird. Das ist ja, würde ich sagen, allgemein bekannt.
Ja, hören wir bitte den nächsten Anruf, meine Damen und Herren.
Es kommt doch jedes Kind schon als Individuum, also als Einmaligkeit auf die Welt. Und muss ja dann auch auf alle die Dinge, die Herr Fester nennt, individuell reagieren und individuell sein Gehirn prägen.
Ja, das ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich eigentlich in meinem Buch sage und was wir auch in unseren Kursen und unseren Tests herausgefunden haben.
Ja. Nun ist das Verhältnis natürlich in der Regel so, dass nicht jedes Kind einen Lehrer hat, sondern dass relativ wenige Lehrer immer mehr Kindern gegenüberstehen. Natürlich die große Schwierigkeit, auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen.
Ja, wir dachten auch, man kann einen Lehrer dahin bringen, dass er so die wichtigsten Lerntypen in seiner Klasse gleichzeitig berücksichtigt. Und das wird ja auch schon länger in der Pädagogik empfohlen, dass man also irgendeinen physikalischen Zusammenhang, meinetwegen, was weiß ich, die Frage wie die Frage des Auftriebs oder so etwas, dass man das sowohl bildhaft darstellt, als auch mit den Kindern vielleicht durchspielt und schließlich auch abstrakt erklärt. Und das stimmt überhaupt nicht, das geht leider nicht, weil die Anzahl der Lerntypen ja viel, viel größer ist, als auch wir im Anfang dachten. Wir haben in einer Klasse mit 30 Kindern praktisch 30 Lerntypen, also das, was eben die Anruferin gerade sagte. Ja. Also, wir müssen darauf verzichten, dass der Lehrer das macht. Das können wir gar nicht von ihm verlangen. Sondern wir müssen dieses ganze Problem auf die Schüler abwälzen im günstigen Sinne. Das heißt, ihnen die Möglichkeit geben, bevor sie überhaupt in der Schule anfangen, einmal ihren eigenen Lerntyp zu finden. Dass sie also wissen, ich muss das, was da ankommt, ob der Lehrer nun mir liegt oder nicht, ob er nun hauptsächlich ein verbaler Mensch ist, also der hauptsächlich mit Worten arbeitet oder ob er mit viel Beispielen arbeitet, ganz gleich, ich muss das, was da ankommt, in der mir entsprechenden Art und Weise übersetzen, sodass mein Gehirn, mein Körper, mein Organismus, meine Gefühle mit diesem Stoff am meisten anfangen können. Und da kann man Das kann man tatsächlich, das kann man schon mit sehr kleinen Kindern machen. Die sind mit Begeisterung dabei, herauszufinden, auf welche individuelle Art sie lernen.
Ja, was vermutlich dann aber auch wieder hieße, dass die Anzahl der Kinder pro Klasse deutlich kleiner sein müsste. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das, so wie jetzt die Klassengrößen sind, tatsächlich in der Praxis gemacht werden könnte.
Ich würde sagen, das ist davon unabhängig, dass selbstverständlich die Klassen kleiner werden müssen. Es ist klar aus anderen Gründen. Aber ich würde sagen, von diesem Vorgang ist die Größe der Klasse unabhängig. Das geht selbst in Vorlesungen mit 300 Studenten. Wenn jeder Student weiß, ich bin der und der Lerntyp, ich brauche mich nicht aufzuregen, wenn ich das jetzt nicht mitkriege, was da vorne der Professor erzählt, denn ich bin absolut nicht verbal abstrakt veranlagt, ich muss das sowieso nachlesen, dann geht das nächste Mal von alleine nicht mehr in die Vorlesung, sondern sagt sich, ich gucke mir das zu Hause an, habe ich viel mehr vorne in der Zeit. Nicht? Ja. Ich meine, diese Dinge sind unabhängig von der Größe der Klasse.
Hören wir bitte die nächsten beiden Anrufe.
Kann ich willensmäßig bestimmen, in welchem Gedächtnis gespeichert werden muss? Zurückkommend auf den Autofahrer. Ich kann vergessen, dass ich geschnitten oder falsch überholt oder mit überhöhter Geschwindigkeit überholt worden bin. Aber ein mitbeobachtender Polizeibeamter zum Beispiel, der müsste doch gezielt festhalten können, das war das Kraftfahrzeug mit der und der Nummer, so und so als ausgesehen, Zeit festhalten, Ort festhalten und so weiter. Ich müsste mich trainieren können, dass ich bestimmte Vorgänge, die ich nicht rekonstruieren kann, nicht schriftlich festhalten kann, die behalten muss, im Einzelnen, im Langzeitgedächtnis, jederzeit abrufbar. Und anderes, eine Telefonnummer zum Beispiel, die ich ja jederzeit wieder ablesen kann, dass ich die nicht sinnlos im Kopf behalten muss, mein Gedächtnis dadurch belasten, kurzzeitig vergessen kann. Frage an den Autor, ist so ein Training möglich?
Schmidt, Trier, guten Morgen. Könnten Sie vielleicht den Autor mal fragen, in welchem Verlag erstens sein Buch erschienen ist und zweitens, in welchem Licht die bisher entwickelten Lerntheorien erscheinen, etwa angefangen vom klassischen Konditionieren, Operantenkonditionieren, die Lerntheorien von Skinner, dann auch die Drill-Theorien, die auch teilweise im Sprachlabor angewendet werden.
Den ersten Teil der zweiten Frage, darauf habe ich die Antwort nachzutragen. Das Buch Denken, Lernen, Vergessen ist in der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart erschienen. Herr Dr. Wester, auf welche möchten Sie zuerst eingehen?
Ja, der Reihe nach. Ne? Ja. Erstmal, ob man es trainieren kann, sich an die Dinge, an die man sich erinnern möchte, auch zu erinnern. Das ist bedingt möglich, nicht unbedingt. Denn gerade das Beispiel, was der Hörer fragte, was er angab über das Autofahren, da spielt uns natürlich die Situation, in der wir uns finden, manchmal einen Streich. Wir selbst sind, wenn wir überholt werden, dadurch, dass wir uns über den, der uns überholt, ärgert oder was, sind wir gestresst. Wir haben gewisse Denkblockaden leichterer Art in diesem Moment und können meinetwegen andere Dinge, ob es nun rot oder grün war, überhaupt nicht mehr zurückrufen. Das heißt, wir können sie auch nicht abrufen, sodass ein Unbeteiligter, also ein Schutzmann, dem das nun der nun nicht hier in dieser Lage verwickelt ist, für ihn viel leichter ist, sich nun gezielt an diese Dinge zu erinnern, an die Autonummer und an alles Mögliche. Denn in dem Moment, wo wir in irgendeiner Situation, die den ganzen Organismus betrifft, eben das Autofahren, das Überholen oder in einer Gefahrensituation zu sein, wo wir da drin sind, haben wir durch den Stressmechanismus oft eine Denkblockade, die also die Erinnerung völlig auslöscht. Ja. Und das heißt also, wir müssten erstmal an uns selbst arbeiten, dass wir entspannter Auto fahren. Das ist also, da müsste eine Art von längerem autogenen Training vorangehen. Man müsste überhaupt an sich arbeiten, um sich so zu entwickeln, dass man in Situationen eben mit weniger Stress reagiert, wo er nicht nötig ist. Und dann kann man anfangen, sich nun darauf zu trainieren, ob man etwas abrufen will. Und das geht natürlich dann.
Trainieren könnte man vermutlich das Langzeitgedächtnis, aber ich glaube, darauf ausführlich einzugehen, sollten wir jetzt nicht machen.
Ja, ja, aber auch das, ich würde sagen, auch das Kurzzeitgedächtnis. Gerade dieses Aufmerksamsein aus dem Ultrakurzzeitgedächtnis etwas abrufen. Und da ist schon allein das Wissen darum, dass im Ultrakurzzeitgedächtnis etwas nur Sekunden anhält, wichtig, weil man weiß, aha, ich muss also sehen, dass ich bevor 20 Sekunden um sind, dass ich in der Zeit das, was jetzt in meinem Kopf kreist, abrufe. Das heißt, abrufen heißt in dem Moment, ich muss es an etwas Bestehendem aufhängen. Ich muss es an etwas, was mir vertraut ist, assoziieren. Dann finde ich es wieder.
Ja, da hinein fiel zum Beispiel dieser berühmte und bekannte Begriff Eselsbrücke.
Ganz richtig, ja.
Gehen wir jetzt bitte zur zweiten Frage.
Ja, es ging darum, also inwieweit die bisherigen Lerntheorien bestätigt sind oder in welchem Licht sie erscheinen.
Ja, und ich glaube auch, in welchem Zusammenhang sie möglicherweise zu Ihren Ausführungen stehen. Das Stichwort war Skinner.
Ja.
Weitere also Stichworte waren Drill und Konditionieren.
Richtig. Also das ganze programmierte Lernen zum Beispiel, ja. Und auch natürlich Lerntheorien, die auch von Montessori zum Beispiel bearbeitet wurden und auch ja. Die Theorien der Waldorfschule, die reichen meistens immer nur in einem bestimmten Punkt in diese biologischen Vorgänge hinein. Es ist ja so, dass die Dinge, die ich auch in meinem Buch nachher als 10 Punkte meinetwegen aufstelle, wie man eigentlich lernen müsste, wenn Sie sie genau angucken, ist jedes für sich ein alter Hut. Es sind Dinge, die schon bei Sokrates geläufig waren, die gute Lehrer von sich alleine tun, aber denen bisher eigentlich das Fundament ihrer naturwissenschaftlichen Begründung fehlte, nachdem man einfach heute sucht. Während die bisherigen Theorien, wie sie auch selbst von Piaget, der die Biologie sehr stark hineinbringt in seine Theorien, aber sie nicht nennt, während es bei den Theorien immer die Gefahr gibt, dass man sich sagt, ach, das ist eine Meinung, das ist eine Ideologie. Naja, wer sagt, dass es geht? Gut, die haben statistische Auswertungen gemacht, das funktioniert, aber ist das wirklich allgemeingültig? Ja. Also der Hauptunterschied, würde ich sagen, zu dem Ansatz, den wir in unserer Studiengruppe machen, ist einfach der, dass wir uns überhaupt nicht an irgendeiner Theorie orientieren. Das sind für uns künstliche Begriffsgebäude, die falsch oder richtig sein können, sondern einfach nur das, was wir in der Biologie finden können, an tatsächlichen Vorgängen im Kopf und in unserem Körper, dass wir das versuchen, mit dem Lernen in Verbindung zu bringen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Gut, das also als Vorrede, wenn Sie wollen. Nun ist es ganz klar, dass das programmierte Lernen eben einen ganz wesentlichen biologischen Faktor unbewusst berücksichtigt. Das ist nämlich die ständige Erfolgskontrolle, wenn Sie so wollen, ja. Und auch das Erfolgserlebnis. Es ist beim guten programmierten Lernen, was allerdings sehr selten ist, ja, ist es so, und auch beim computerorientierten Lernen, bei Lernmaschinen, da ist es so, dass man während des Suchens nach der Antwort oder dem Verstehen, dass man da zwischendurch gesagt bekommt oder sich selbst sagt, aha, so weit bin ich jetzt von dem eigentlichen Ziel entfernt. Ja. Man hat also einen Vorgang auf einmal wieder aufgewertet, der in unseren Schulen völlig abgewertet wird. Und das ist der Fehler, das Fehlermachen. Das Fehlermachen ist bei unserer Schule ein Versagen. Aha, du hast also hier etwas falsch geschrieben, in dem Moment ist das von übel. Ja? Ist ja eine Orientierungshilfe. Wenn Sie ein kleines Kind sehen, ich war, was eben ein halbes Jahr alt ist oder weiter, das lernt ja überhaupt nur durch Fehler. Das lernt sein Köpfchen heben, indem es merkt, aha, wenn ich so rübergehe, dann fällt es runter. Also lege ich mich auf diese Seite. Es erfährt durch seine Fehler, wo es sich hinbewegen muss. Ja. Und das wird völlig ausgelöscht in der Schule. Die Fehler sind also Versager, sind Frustrationserlebnisse, statt das, was sie sein könnten, nämlich eine echte Orientierungshilfe. Ja. Und damit werden sie zum Erfolgserlebnis. Und das bedeutet hormonell, dass der Mensch sofort wieder präpariert ist, viel besser zu lernen.
Dass Fehler als notwendig angesehen werden müssten. Mir fällt jetzt gerade ein, dass man vielleicht eine Unterscheidung machen sollte. Es ist, glaube ich, was anderes, ob man einen Fehler macht im Lauf eines Lernprozesses, der diesen Prozess ja eben fördern kann, oder ob man dann Fehler macht, wenn ein Lernprozess als abgeschlossen angesehen wird und versucht wird herauszufinden, was jetzt davon übrig geblieben ist. Das wären doch, wie ich das sehe, zwei verschiedene Arten von Fehlern, nicht?
Ich weiß nicht, ich würde es doch als dasselbe betrachten, denn dann ist ja der Lernprozess noch nicht abgeschlossen, wenn Sie hinterher Fehler machen. Und man sollte vielmehr danach suchen, warum kommt mir immer diese falsche Antwort? Das sagt mir doch etwas über mein Inneres, das sagt mir doch etwas über die Art, wie ich gelernt habe. Ist also auch eine Orientierungshilfe und wird natürlich auch als solches sofort wieder verdammt, nicht wahr? Man kriegt also Sechsen und in dem Moment ist natürlich die Denkblockade wieder vollkommen.
Wir sollten doch vielleicht noch kurz auf den einen Komplex eingehen, den Sie gerade kurz angesprochen haben, dass Lernen nämlich auch mit Gefühlen zu tun hat und mit Hormonreaktionen. Sie schreiben ja auch, dass dieser ganze Bereich in unserem schulischen Lernen viel zu kurz kommt.
Ja, wir vergessen, dass Gefühle auch Wahrnehmungen sind. Und zwar Wahrnehmungen, die mit denselben Neuronen behandelt werden und aufgenommen werden, verarbeitet werden, mit denen wir die noch so exakte mathematische Berechnungen und logische Schlüsse vollziehen. Diese Gefühle sind aus dem ganzen Lernen verdammt. Irgendetwas Wissenschaftliches soll nicht mit Faszination verbunden werden. Ja. Es soll nicht mit Spannung verbunden werden. Alles das trübt den klaren Blick. Und das ist ein kompletter Quatsch. Denn es ist tatsächlich doch so, dass unsere Gefühle oft viel exakter sind als noch so schöne logische Beweise, die ja auch vielfach nur in der Luft schweben, an irgendwelchen künstlichen Begriffssystemen aufgebaut. Wir müssen also diesen Teil unseres Gehirns, diese großen Teile unseres Gehirns, die ja echte Lernhilfen sind, denn in dem Moment, wo Sie ein bestimmtes Gefühl bei einem Lernen haben, ist diese Information an diesem Gefühl aufgehängt, man kann sie wieder mit abrufen, die werden einfach vernachlässigt.
Was sollte man in der Schule denn jetzt in dieser Richtung anders machen? Vielleicht sollte ich jetzt noch etwas einschalten. Ich habe also Ihr Buch mit Begeisterung gelesen, habe am Ende dann fast gesagt, ja, so sollte es sein und so müsste man es machen. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, es ist nicht mehr als ein Gefühl, weil ich über Schule nicht so viel Bescheid weiß, obwohl meine Frau zufällig Lehrerin ist. Ich habe das Gefühl, dass doch in den Schulen einiges von dem schon passiert, wovon Sie in Ihrem Buch sagen, dass es passieren müsste. Sehe ich das so falsch?
Nein, das sehen Sie ganz richtig. Ich meine, dass die Langeweile verbannt werden muss, dass die Neugierde eingeführt werden muss, Faszination und durch, das ist ganz klar. Und das tun ja auch eine Reihe von Schulen. Und ich glaube, dass ich vielen dieser Schulen durch diese Arbeit, die wir gemacht haben, Mut gemacht habe, nun weiterzugehen. Und was wir als Effekt jetzt erkennen durch die vielen Zuschriften, die wir bekommen, wir haben ja allein insgesamt jetzt an die 20.000 Zuschriften bekommen, allein für unsere Sendung, nicht? Und das ist so ungeheuer, dass man merkt, wir stoßen hier tatsächlich in ein Gebiet, wo die Menschen, auch die Pädagogen, direkt darauf warten, sich nun zu engagieren. Das geht bis in die innerbetriebliche Ausbildung hinein, von Tankstellenwärtern, von Jägern, die Ausbildung zum Jägerdiplom. Das geht in die Gebiete Firmen wie Siemens, wie Aral, wie BASF, die holen uns heran, um in ihrer innerbetrieblichen Ausbildung das sofort umzusetzen. Es werden Seminare gemacht mittlerweile an pädagogischen Hochschulen. Es ist also nicht so, dass dieses Buch nun geschrieben ist und versackt wieder wie viele andere, sondern wir haben ein so starkes Feedback mit einer sofortigen Umsetzung, dass wir eigentlich furchtbar glücklich sein können darüber.
Ja. Hören wir bitte die nächsten beiden Anrufe.
Ich hätte gern von dem Autor etwas über die Molekulargenetik gehört, wodurch die Theorien, ich denke da an Michurin und Lysenko, widerlegt worden sind bezüglich der vegetativen Hybridisation.
Die Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße, kommen doch spiegelbildlich als rechte und linke Form vor. Im lebendigen Bereich wird aber nur die linke Form verwendet. Hat diese einseitige Verwendung Einfluss auf die Spiralisierung der Eiweiße und damit auf die Struktur des Gehirns?
Zwei Fragen, durch die ich zum Beispiel restlos überfordert bin. Ich hoffe, Sie sind es nicht.
Nein, Sie gehen natürlich sehr stark von unserem Thema ab, nicht? Und werden vielleicht nur einen kleinen Kreis von Hörern interessieren. Also einmal, was die Molekulartheorie betrifft. Es ist ja so, dass im dialektischen Materialismus lange Zeit versucht wurde, jede Art von genetischer, im Grunde genommen die Einwirkung der Erbanlagen in irgendeiner Weise zu verleugnen. Mhm. Das ist doch verständlich. Es sollte also niemand, mal sagen, mit besserer Begabung oder mit blauem Blut geboren werden. Nicht wahr? Das widersprach ja der ganzen Theorie. Und darauf baute eben auch Lysenko auf. Das hatte dann eben furchtbare Konsequenzen. Man hat in der Landwirtschaft einfach völlig vernachlässigt, dass man tatsächlich genetisch etwas züchten kann, dass man bestimmte Erbanlagen nun tatsächlich hervorbringen kann, und hat dadurch die Möglichkeiten einer genetischen Vorherbestimmung völlig außer Acht gelassen. Gut, das ging schief. Daraufhin wurde also Lysenko als der Vertreter der ganzen Umweltlehre. Er sagte einfach, alles, was irgendein Lebewesen nachher bestimmt, wie es sich verhält und so weiter, ist eine Frage der Umwelt. Und so wird es auch nachher sich weiter fortpflanzen. Das war also falsch und das hat man eben zwangsweise ablehnen müssen. Nun bringe ich ja eigentlich hier beides mit ins Spiel. Einmal die Erbanlagen und auch im Denkvorgang das Mitspielen unseres genetischen Apparates. Denn bei dieser Speicherung von Informationen, da arbeiten unsere Chromosomen, da arbeiten die Gene in den einzelnen Gehirnzellen. Sie werden abgerufen, bestimmte Kopien von Genabschnitten herzustellen. Das ist also, wenn Sie so wollen, hängt das natürlich auch mit dem zusammen, was dann da ist, also mit der Erbanlage. Und das andere ist, dass ich ja die Umwelt sehr stark ins Spiel bringe und sage, alles das, was nach der Geburt auf uns einwirkt, hat ganz vehemente Konsequenzen in der Anatomie unseres Gehirns. So würde ich also diese neueren Erkenntnisse der Biologie darstellen. Wir haben, wenn Sie so wollen, diese beiden sich bekämpfenden Theorien in gewisser Weise vereinigt.
Ja.
Zur zweiten, darf ich das gerade beantworten?
Ja, bitte.
Oder wollten Sie jetzt noch zum
Ausdruck? Nein, bitte.
Diese zweite Frage, ob die Aminosäuren etwas, die Spiralität oder die Asymmetrie der Aminosäuren etwas damit zu tun hat, ob die Spirale nachher rechts oder links kommt, die ist einfach zu beantworten, selbstverständlich. Wenn Sie nur die Aminosäuren zur Verfügung hätten, die wie eine rechte Hand konstruiert sind, dann würden Sie genau die umgekehrte Wendeltreppe in unseren Genen bekommen, als wir sie in der Natur haben. Es wäre also so, dass wir rechtsdrehende oder rechtsspiralige Aminosäuren nicht verwenden könnten in unserem Aufbau der Proteine. Es gibt ja auch Enzyme, die dafür sorgen, dass diese Aminosäuren schnellstens wieder aus dem Organismus verschwinden.
Ja, wir haben jetzt ausgehend von dem Netzwerk des Lernens, von dem Sie sprechen, von den, so glaube ich, an die 20 Begriffen, die da auftauchen, die zwei oder drei wesentlichen schon behandelt. Ich würde gern noch einmal eingehen auf die Tatsache, dass in sehr vielen Fällen und vielleicht fast automatisch von außen ankommende Information zunächst als fremd und unbekannt angesehen wird, natürlicherweise fast, und dass dann sehr häufig der Schluss gezogen wird, was fremd und unbekannt ist, ist mir zunächst feindlich. Und dass von daher bestimmte Blockaden erzeugt werden, die dazu führen, dass man diese Informationen nicht aufnimmt. Könnten wir auf diesen Komplex vielleicht noch ein bisschen eingehen?
Ja, gerne. Die Tatsache, dass wir diese fremden, unbekannten Informationen als feindlich ansehen, stammt aus der Steinzeit, die wir ja erst vor sehr kurzer Zeit verlassen haben. Ja. Wir Menschen existieren vielleicht seit 1 bis 2 Millionen Jahren auf der Erde und erst seit 6 bis 10.000 Jahren, also das ist lächerlich wenig, haben wir so etwas wie Sesshaftigkeit und Ackerbau und so weiter. Das heißt also, wir sind eigentlich genetisch auf die freie Wildbahn geprägt. In der freien Wildbahn selbst ist es natürlich so, dass alles Unbekannte zunächst einfach die Gefahr in sich birgt. Das bedeutet, wir sollten bei allem Unbekannten erstmal wegsausen, erstmal wegspringen. Mhm. Das passiert auch, wenn Sie das hat man also untersucht, das hat Jan Tinbergen zum Beispiel mit kleinen Kindern untersucht. Er hat ein Kind von 1,5 Jahren beobachtet, wie es also in tropischen Gegenden, also Sand war dort und Kakteen und so etwas, herumgelaufen ist. Es ist also zunächst mal um eine Kaktee herumgeschlichen, die ihm unbekannt war. Und nachdem es dann etwas näher gegangen ist, mit seinem Füßchen dran gestoßen, es gab einen kleinen Schmerz, den kannte es nicht, sofort zurückgerast. Nicht? Und diese Reaktion, die man dann hat, bevor das umschaltet in Neugier und in bessere Betrachtung, die setzt auch bei uns immer zunächst ein, unwillkürlich, da können wir gar nichts machen. Was ist also unbekannt, bedeutet wegspringen. Und wegspringen wird erreicht dadurch, dass in uns der Stressmechanismus einsetzt. Unser Organismus wird auf Wegspringen präpariert. Und mit diesem Präparieren, das ist etwas kompliziert, aber man muss es ganz ausführen, sonst versteht man es nicht, mit diesem Wegspringen ist verbunden, mit dieser Präparation aufs Wegspringen, dass unser Denken blockiert sein muss. Denn wenn wir erst überlegen wollten, sind wir bereits gefressen.
Ja, man müsste also, ist es gerechtfertigt zu sagen, dass bei jedem Lernvorgang man darauf achten muss, dass das ja notwendigerweise Fremde über das informiert werden soll, auf irgendeine Weise nicht mehr ganz so fremd gemacht wird.
Ganz richtig. Andernfalls würden wir die Möglichkeiten, dieses Fremde in uns aufzunehmen, sehr stark blockieren. Die Assoziationsmöglichkeiten, die sind dann ganz spärlich und wir haben kaum eine Möglichkeit, es einzuführen. Also wie Sie sagen, alles Fremde in einer vertrauten Verpackung anbieten.
Und das Gegengewicht gegen das Fremde und Unbekannte, die Gegenstrebung, die Gegenrichtung, ist dann die Neugier, die ihrerseits dann das Lernen doch wieder erleichtert.
Ja, also das wäre das wäre der Fall, wenn wir meinetwegen keine bekannte Verpackung haben. Ja? Ja. Das ist also dann die Möglichkeit, es gibt ja Dinge, die wirklich einfach fremd sind, die man erstmal anführen muss. Gut, da muss man einfach eine gewisse Neugier hängt auch mit was Vertrauten zusammen. Man vermutet hinter einer fremden Sache etwas Bekanntes. Und dadurch wird man natürlich neugierig. Die Spannung, die dabei erzeugt wird, die soll ja gelöst werden. Und das Erfahren, was nun dieses Unbekannte ist, bedeutet eine Lösung von Spannung. Man kann das bei Tieren beobachten, wenn man ihnen irgendeinen unbekannten Gegenstand vorwirft oder wenn sie plötzlich dem gegenüberstehen. Sie springen zunächst weg, dann verharren sie, dann gehen sie in einem großen Bogen drumherum. Und dann gehen wieder ein paar Minuten drum und auf einmal gehen sie näher, noch näher, dann fangen sie an zu schnuppern. Ja. Oft wird aber eben gerade in der Schule diese Neugier, es wird gar nicht so weit kommen gelassen, nicht wahr, dass die Neugier eintreten kann.
Und dieses Wegnehmen vom Fremden könnte auch dadurch passieren, dass man, sollte sogar dadurch passieren, wie Sie sagen, dass man, wenn man etwas Neues einführen will, zunächst nicht beim Detail anfangen sollte, sondern den großen Zusammenhang vorweggeben, von dem man annehmen kann, dass einiges davon schon bekannt ist und in diesen großen Zusammenhang dann die neuen Details eingeben.
Ja, das ist auch wieder, würde ich sagen, eine Frage, die wieder an das Problem der Kybernetik rührt. Denn das ist dasselbe. Das heißt, wir haben hier einen großen Zusammenhang, der uns sehr vertraut ist. Das ist eben die Welt, wenn Sie so wollen, in ihrer Gesamtheit. Und sobald wir irgendetwas Neues in irgendeiner Weise dort einordnen können, in diesen vernetzten Zusammenhang, dann wissen wir schon etwas über seine Beziehungen, auch wenn es ganz fremd ist. Und das macht es uns leichter, natürlich dieses Neue nachher mit Details zu versorgen. Die saugen wir dann wird das interessant, dann möchten wir mehr darüber wissen.
Ja, machen wir bitte zum Schluss noch einen kleinen Versuch der Zusammenfassung, Herr Dr. Fester. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber ich hätte gern von Ihnen, wenn das möglich ist, einige Angaben noch einmal darüber, wie denn nach Ihrer Meinung, beziehen wir es im Moment nur auf die Schulen, ein richtiges, sinnvolles Lernen in den Schulen nach den Erkenntnissen, die Sie in Ihrem Buch referiert haben, sich vollziehen sollte.
Da ist einmal das Wichtigste, dass wir die Lernziele kennen. Dass also ein Schüler immer zu jedem Zeitpunkt wissen muss, was ist eigentlich der Sinn dessen, was ich hier lerne. Das bedeutet, daraus ergibt sich direkt eine ganz andere Stoffauswahl, ein ganz anderer Aufbau des Lehrplans, als wir ihn zurzeit haben. Also die Lehrpläne müssten meiner Ansicht nach dringend überarbeitet werden. Wir sind bereits da dran, auch mit einigen Verlagen, wie zum Beispiel mit dem Klett Verlag, so etwas mal vorzubereiten.
Ich wollte gerade sagen, nach dem Buch, das Sie geschrieben haben, müsste Ihre Studiengruppe jetzt eigentlich auf dieses Gebiet einsteigen und sich darum kümmern.
Ja, das tun wir schon länger. Ja. Nicht? Dann, was Sie eben sagten, Neugierde kompensiert eben das Fremdeln, nicht wahr? Also die Lernbereitschaft muss geweckt werden durch Faszination und so weiter. Und wo das fehlt, dann wird eben die Lernbereitschaft nicht geweckt, die Aufmerksamkeit hört auf und in dem Moment können wir nichts aus dem Ultra-Kurzzeitgedächtnis abrufen. Ja. Dann Neues muss alt verpackt werden. Und was Sie auch sagten, das Skelett muss immer vor dem Detail kommen. In dem Moment können wir, solange Sie das Detail alleine bringen, muss es hineingepresst werden, gegen also den Organismus. Im anderen Falle, wenn Sie ein Skelett haben, Spielregeln sozusagen, dann wollen Sie gerne Spielsteinchen haben, mit denen Sie spielen können. Das heißt, die Details werden dann saugend aufgenommen.
Ja. Herr Dr. Fester, darf ich unterbrechen? Der Versuch der Zusammenfang. Jetzt bin ich zu viel, so schnell. Der Versuch der Zusammenfassung ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber unsere Zeit ist fast vorbei.
Ist 12 Uhr,
ich sage Ihnen schönen Dank. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, schönen Dank fürs Zuhören. Am nächsten Sonntag Helmut Schelsky zu dem Buch Die Arbeit tun die anderen. Auf Wiederhören.